Heinz Niemann, Hohenneuendorf. Zeiten wandeln im Kurhaus Binz. Ein guter Freund hatte an diesem Augustabend des Jahres 1961 einen gewichtigen Grund, mich zu einem Umdruck einzuladen. Der erfolgreiche Abschluss eines Forschungsauftrags auf seinem Spezialgebiet der Hochfrequenztechnik war mit einer Prämie gewürdigt worden, die einem Nationalpreis dritter Klasse nahe kam. 14 Tage Ostseeurlaub für zwei Personen im Kurhaus Binz. Da die Versorgung zumindest mit alkoholischen Getränken im idyllischen Ilmenau als junger Hochschulstadt und FDGB-Urlaubsort gesichert war, waren auch drei Flaschen Stierblut kein Problem. Nach der zweiten Flasche war uns klar, warum sich die Ungarn den Titel lustigste Baracke im sozialistischen Lager erworben hatten. Nach der dritten, die ich bezahlte, weil mein Abschied nach Berlin auch noch zu feiern war, eröffnete er mir mit dem von ihrem Kollektiv konstruierten neuen Schaltkreis, hätten sie den Westen überholt, statt einzuholen. Die würden ja immer noch mit ständig kleineren Röhren, so klein können wir gar nicht, aber wir haben mit Transistoren, verstehst du? Ich verstand zwar nicht, aber seine nächste Frage doch. Seine Verlobte habe ihn verlassen und ob ich nicht ihren Platz einnehmen wollte, also ihren Urlaubsplatz. Kurhaus Binz, ach ja, das hatte ich 1951 staunend wahrgenommen. Wir aus Sachsen hatten bei einer Fahrt zum Abschluss der 8. Klasse auch einen Ausflug nach Binz gemacht. Das Kurhaus machte mächtig Eindruck. Mit in Hoteluniformen und lustigen Kappen herumlaufenden Bediensteten, die den Gästen sogar am reservierten Strandabschnitt Getränke und Stieleis brachten. Gästen in weiß gewandeten Sachen und mit riesigen Sonnenbrillen und offenbar mit PKW unbekannter Marken angereist. Da sollten wir beide jetzt 10 Jahre später Urlaub machen, zwei junge Akademiker proletarischer Herkunft mit einer alten 250er Java. Am nächsten Freitag, den 5. August 1961, fuhren wir los mit Zwischenstopp und Übernachtung in Berlin, nicht ohne im legendären Café Nord in der Schönhauser Station zu machen. Am Samstag landeten wir ein wenig lädiert, ein glimpflicher Bremsunfall und mehrere Zündkerzenwechsel hatten ihre Spuren hinterlassen vor dem Chef der Rezeption. Der studierte anhaltend und mit ungläubiger Miene unsere Zuweisung, um uns dann wortlos zwei Anmeldeformulare zu reichen. Mein Freund mit dem Selbstbewusstsein eines fast national gepreisten Urlaubers streckte seine von den Reparaturen gezeichneten Hände vor und fragte, gibt es hier irgendwo Handwaschpaste? Die dem Chef der Rezeption angemessene Antwort lautete, versuchen Sie es beim Maître de Concierge. Was unseren Urlaub unvergesslich machte, waren nicht solche Relikte einer alten Zeit, sondern eine Nachricht, die uns im Strandkorb am 13. August erreichte. Die Grenze in Berlin wird abgeriegelt. Die Reaktionen in den Strandkörben um uns herum waren sehr gemischt. Mein Freund befürchtete, er werde wegen Nichtbefolgung des Alarms durch seinen Kampfgruppenkommandeur Ärger bekommen. Ich hingegen war gut raus, an der Hochschule ab und in Berlin noch nicht angemeldet, aber, wie sich herausstellte, doch erreichbar. Es war ein paar Tage später. Wir lagen wieder mit netten Bekannten im Strandkorb, als ein immer noch livrierter Hotelboy mit einem Schild mit meinem Namen zwischen den Körben herumlief und, um seinem Suchen Nachdruck zu verleihen, wiederholte Z rief, Herr M., ein Telefonanruf aus der Schweiz. Mein Gang zur Rezeption wurde von ganz anderen Blicken begleitet, als wir sie bisher genossen hatten. Der Dekan der Fakultät, an der ich 2 Jahre lang für das gesellschaftswissenschaftliche Grundstudium verantwortlich gewesen war, wollte von mir wissen, was an den schlimmen Meldungen dran sei, was jetzt alles passiere. Fernsehantennen würden abgesägt. Nicht nur er überlege, ob man noch zurückkommen könne. Ich tat mein Bestes, dem Hochschulwesen einen wichtigen Ordinarius zu erhalten. Versicherte, auch im nächsten Jahr könne er in den geliebten Schweizer Alpen seinen Urlaub verbringen. und fragte, ob denn sein Wartburg die alten Pässen wieder gemeistert habe. Ja, andere hätten mit Westauto und kochendem Kühler am Rand gestanden. Und das Kurhaus kenne er auch, selbst in den schweren Zeiten eine gute Küche. Der Chef der Rezeption begrüßte mich die verbleibenden Tage mit einem Anfluss von Respekt. 10 Jahre später stand ich seinem Nachfolger gegenüber. Ohne große Hoffnung hatte ich Monate zuvor beim Reisebüro einen Urlaubsantrag eingereicht. Nicht nur für mich, nur für mich und unsere 2 Söhne von 3,5 und 5,5 Jahren. Meine liebe Frau und Mutter musste unseren 3. Sohn allein betreuen. Einen FDGB-Platz für Eltern mit 3 kleinen Kindern, darunter ein Baby, überforderte den Feriendienst. Aber ein alleinerziehender Vater und Akademiker mit 2 kleinen Kindern muss die Damen im Reisebüro erweicht haben. Dank freundlicher Hilfe bei der Gepäckbewältigung und pünktlicher und übervoller Reisbahn erreichten wir Binz. 2 Zimmer oben im letzten Turm teilte mir der Kollege am Empfang mit leichtem Anflug von 60 mit. Und gleich hatte er noch 2 Bonbons. Essenszeiten und andere Informationen auf dem Zimmer. Der Kollege hilft mit den Koffern, der Fahrstuhl, naja, perdu. Alles lief gut und in entsprechender Atmosphäre, fast wie im FDGB-Heim. Aber einer der Unterschiede außer im Preis war der, die Gäste konnten hier die Mahlzeiten mittags und abends aus einer Speisekarte mit mehreren Angeboten frei wählen. Auch die Söhne. Als aber eines Tages der Vater vorlas, es gäbe Eisbein, bestand der 4-Jährige darauf. Sein Bruder hatte sich für Schnitzel entschieden, der Papa, zur Überraschung, für Milchreis mit Früchten. Als der Kellner mit Schmunzel dem Jüngsten das fleischerne Monstrum mit Erbsbrei und Kartoffeln mit den Worten servierte und hier der Senf, senkte sich nach dem Tausch mit dem Milchreis des Vaters eine tiefe, dankbare Gläubigkeit in dessen Weitsicht und Güte in sein Herz.